Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir haben vorbörslich ja eine sehr uneinheitliche Tendenz, der Nasdaq ein bisschen Rückenwind. Fest steht, dass diese Woche wieder sehr volatil wird. Wir haben die Verbraucherpreise am Mittwoch, die Erzeugerpreise am Donnerstag. Sollten die Daten abkühlen, ähnlich wie der Arbeitsmarktbericht, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung sinkt weiter, müsste das die Wall Street stützen. Aber vielleicht sehen wir im Vorfeld noch ein bisschen Nervosität. Im Tech-Sektor haben wir die Ergebnisse von Applied Materials und Cisco in dieser Woche. Außerdem meldet Intel vor Handelsstart eine Kapitalerhöhung, die Aktie unter Druck, und Apple wird bei dem Brokerhaus Jefferies auf Verkaufen abgestuft. Auch hier sehen wir Gegenwind. Ansonsten Berkshire Hathaway am Samstag mit guten Quartalszahlen. Es gibt nur einen Haken. Wir haben bei den Aktienrückkäufen ein Volumen von 4,5 Milliarden Dollar gesehen. Die Wall Street hatte eher mit 8,5 Milliarden gerechnet. Die Aktie ist dennoch vorbörslich leicht im Plus.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Die Wall Street uneinheitlich zum Handelsstart, mit dem Nasdaq ein bisschen Rückenwind. Wir haben hier heute Morgen die Meldung, dass Intel eine Kapitalerhöhung plant im Volumen von 15 Milliarden Dollar. Damit werden die Aktionäre natürlich ein Stück weit verwässert, die Aktie unter Abgabedruck auf der Sonnenseite, aber dafür Taiwan Semiconductor. Dort ist die Nachfrage im Juli anhaltend stark ausgefallen. Wir sehen einen Umsatzsprung hier von 45% und über den Erwartungen des Marktes. Ich komme gleich nochmal zu dem Tech-Sektor zurück. Insgesamt wird diese Woche vor allem im Zeichen der Ölpreise und der Inflationsdaten stehen. Die Ölpreise ziehen im frühen New Yorker Handel an. Wie hatte Finanzminister Scott Bessent vergangene Woche noch betont, wir stehen heute oder vielleicht morgen schon vor einer Einigung mit dem Iran und einer Öffnung der Straße von Hormuz. Wenn man sich allerdings übers Wochenende mal die Schlagzeilen anschaut, die aus dem Iran gekommen sind, die Forderungen, bevor man die Straße von Hormuz öffnet, dann ist das Fazit der New York Times und des Wall Street Journals herzlich unrealistisch. Darauf werden sich die Vereinigten Staaten nicht einlassen. Wie dem auch sei, hat Donald Trump gegenüber Axios erneut betont, dass man den Druck auf den Iran ausweiten wird, den wirtschaftlichen Druck. Wie dem auch sei, neue Luftangriffe wurden damit einhergehend nicht angekündigt. Und wir haben General Dan Quayle, Chairman des Joint Chiefs, betont also, dass das Weiße Haus weiterhin eher eine Deeskalation mit dem Iran suchen sollte. Die Optionen, anderweitigen Optionen, seien limitiert und die Effektivität von Luftangriffen sei ebenfalls eingeschränkt. Gleichzeitig schreibt die New York Times nochmals, dass das Munitionsarsenal der Vereinigten Staaten auf bedenkliche Niveaus gesunken ist, vor allen Dingen mit Blick auf China und Russland. Von daher also auch hier wieder ein Zeichen, dass die USA deeskalieren sollten. Abgesehen von den Forderungen des Iran sehen wir, dass die Region weiterhin sehr viel Gegenwind hat. Der Jemen, so die New York Times, die Lage dort sei sehr fragil. Man befürchtet, dass hier also ein Civil War ausbrechen könnte mit der amtierenden Regierung und den Houthis. Gleichzeitig hat die Türkei den Schifffahrtsverkehr im Schwarzen Meer eingegrenzt, aufgrund der zunehmenden Angriffe im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Also die geopolitische Lage ist und bleibt angespannt. Gleichzeitig melden die Arabischen Emirate, die ja nun von der OPEC losgekoppelt sind, dass sie über 8 Milliarden Dollar in Produktionskapazitäten investieren werden, unter anderem um andere Routen zu finden, um Erdgas zu exportieren und weniger abhängig von der Straße von Hormuz zu werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das Ganze mal zusammenfasst, die geopolitische Lage sehr fragil, das sieht man, der Ölpreis zieht an und immer wieder kommt man aber an der Wall Street zu dem Fazit, dass die Vereinigten Staaten deeskalieren müssen. Wegen einem Mangel an Munition, weil Luftangriffe ihre Effektivität verloren haben und weil eine deutliche Eskalation mit Bodentruppen vor den Zwischenwahlen für die Republikaner sehr schädlich wären. Jetzt kommen wir aber mal vom Ölpreis auf die Inflationsdaten. Wir haben die Verbraucherpreise in dieser Woche, wir haben auch die Erzeugerpreise, die im Wochenverlauf anstehen. Man geht davon aus, dass wir im Vergleich zum Juni bei den Verbraucherpreisen eine Abkühlung sehen werden. Das gekoppelt mit einem Arbeitsmarktbericht im Juli unter den Erwartungen des Marktes müsste eigentlich bedeuten, dass das Risiko einer September-Zinsanhebung weiter sinkt. Denkbar ist aber trotzdem, dass im Vorfeld der Bekanntgabe die Wall Street nochmal etwas zurückhalten reagieren wird. Schauen wir uns die Ergebnisse an und auch die Unternehmensmeldungen, dann starten wir an diesem Montag relativ ruhig in den Handelstag. Wir hatten am Samstag die Quartalszahlen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und die Zahlen, vor allen Dingen, wenn man sich die Kernzahlen anschaut, sind robust ausgefallen. Fast 13 Milliarden Dollar operatives Einkommen, das ist ein Anstieg von über 16% im Vorjahresvergleich. 6 Dollar pro Aktie, wenn man das mal runterbricht, wenn man die Class B-Aktien nimmt, also die günstigeren Aktien, 6 Dollar pro Aktie daran gemessen und damit werden die Schätzungen um 20% übertroffen. Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich auf 101,8 Milliarden zulegen, auch ein Anstieg von 10%, stattlich also. Die Wall Street hatte mit 94,8 Milliarden Dollar gerechnet. Man muss allerdings beachten, dass, wenn man die einzelnen Segmente anschaut, das Bild eben doch auch etwas zerrissener aussieht. Das operative Ergebnis hier hatten wir vor allen Dingen im Versicherungsbereich bei GEICO einen sehr starken Einbruch der operativen Einkommen, einen Einbruch von 45%. Viele andere Versicherungsunternehmen hatten eher bessere Zahlen gemeldet. Das konnte ein Stück weit aufgefangen werden durch den Energiebereich und auch durch den Eisenbahnbereich. Die beiden Segmente laufen ausgesprochen gut und besonders starker Rückenwind ist die Kategorie Anderes bei Berkshire Hathaway. Die hat die operativen Einkommen deutlich gesteigert, 1,3 Milliarden Dollar in diesem Segment. Im Vorjahreszeitraum hatte dieses Segment gerade mal operative Einkommen von rund 30 Millionen, also von 30 Millionen auf 1,3 Milliarden Dollar ist ein ordentlicher Sprung. So, jetzt schauen wir uns noch eine Komponente an, die viele Aktionäre bei Berkshire immer interessiert. Wie viel Cash hat das Unternehmen per Ende des Quartals? Man hat 365 Milliarden Dollar in Cash. Das ist im Vergleich zum vorhergehenden Quartal immerhin eine Reduktion von 30 Milliarden Dollar. In anderen Worten, man hat die Nettokäufe von Aktien mit ausgeweitet. Unter anderem hatte man im Juni ja ein Private Placement gemeldet, eine Investition in Google mit einem Volumen von 10 Milliarden Dollar. Und Berkshire Hathaway kauft auch Aktien zurück. Das ist zunächst einmal die gute Nachricht. Aber 4,5 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen, das liegt ziemlich am unteren Ende der Erwartungen. Die UBS hatte eher mit 8,5 Milliarden Dollar gerechnet. Da werden also viele vermutlich sagen, nice, aber nicht so stark, wie man sich das letztendlich vorgestellt hat. Die Aktie ist vorbörslich allerdings leicht auf der Gewinnerseite. Jetzt kommen wir mal zu den Tech-Werten rüber. Taiwan Semiconductor hatte ich schon angesprochen. Die Juli-Umsätze sehr stark, 45% über Vorjahresniveau. Wir haben allerdings vorbörslich die Meldung, dass Intel also eine Kapitalerhöhung macht. 15 Milliarden Dollar in Stammaktien sollen ausgegeben werden. Das wird die Aktie mit verwässern und wir haben wieder mal sehr viele Meldungen über Finanzierungen und Kreuzfinanzierungen, wie gesagt, Kapitalerhöhung bei Intel, die Schlagzeilen machen. Nvidia plant laut The Information 2 Milliarden Dollar in Lancium zu investieren. Das ist im Prinzip der Stromentwickler, der Powerentwickler hinter den OpenAI und Oracle Data Center in Texas, und Nvidia überlegt, weitere 1 Milliarde Dollar in das Unternehmen zu investieren. Also letztendlich gesehen reden wir von Gesamtinvestitionen mit einem Volumen von 3 Milliarden Dollar. SpaceX, so Sammy Analysis, sollte in der Tat in der Lage sein, bis Ende 2027 die Compute-Kapazität auf 10 Gigawatt auszuweiten. So wie gesagt, Sammy Analysis, das setzt allerdings voraus, dass im kommenden Jahr die CapEx-Investitionen bei gemessen am Mittelwert 400 Milliarden Dollar liegen werden. 400 Milliarden Dollar. Und das wird nur funktionieren mit sehr aggressiven Finanzierungsmodellen, unter anderem eben auch wieder mit Nvidia, um, wie gesagt, diese Ziele bei SpaceX zu erreichen. Und Elon Musk hatte ja bereits signalisiert, dass Nvidia, also die Chips dort, der Fokus sein werden bei dem Ausbau der Compute-Kapazität. Vielleicht also wieder mal der Wink mit dem Zaunpfahl, dass auch hier ein großer Kreislaufdeal in der Pipeline steckt. So, unabhängig davon meldet das Wall Street Journal, dass Apple jetzt also tatsächlich angefangen hat, die Chips von Chinas CXMT in verschiedenen Endgeräten, einem iPhone und bei den Macs, zu testen. Diese Geräte sollen außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft werden. Voraussetzung ist natürlich, dass letztendlich gesehen das Weiße Haus hier tatsächlich auch den Segen erteilt. In erster Linie würde man die Geräte dann in der Tat auch in China verkaufen. Andere leitende PC-Hersteller wie zum Beispiel HP und Acer greifen auch letztendlich gesehen auf diese Technologie zurück, also von CXMT, von dem chinesischen Memory-Giganten. Und jetzt wartet man bei Apple also auf Segen vom Weißen Haus, wenn der denn tatsächlich erteilt werden sollte. Ansonsten wieder sehr viele Schlagzeilen, die darauf deuten, dass China gegenüber den Vereinigten Staaten deutlich aufholt. Moonshot bereitet sich auf einen Börsengang vor, um die Genehmigung zu bekommen. Von Peking hat man die Corporate Governance Strukturen letztendlich verändert, so die Financial Times. Und Bloomberg berichtet, dass China im Bereich der humanoiden Robotertechnologie global bereits marktführend ist, mit einem Weltmarktanteil von 97%. Also China hat hier sehr vieles richtig getan. AeroVironment, die Aktie wird heute deutlich auf der Gewinnerseite eröffnen. Wir hatten bereits am Freitag einen schönen Kurssprung bei der Aktie. Das hängt mit einer Meldung bei Bloomberg zusammen. Die US Army würde mindestens 400 Millionen Dollar investieren in Abwehrdrohnen, in Laserdrohnen quasi von AeroVironment. Die Aktie ist vorbörslich also erneut auf der Gewinnerseite. So, auf Analystenfront ist es relativ ruhig. Wir haben Morgan Stanley, die Hewlett-Packard Enterprise zum Kauf empfehlen. Eine Aufstufung. Die Aktie war vorher nur mit Halten eingestuft. Chance-Risiko bei der Aktie sei interessant. Die Ertragskraft von HPE werde letztendlich gesehen unterschätzt und die Bewertung sei attraktiv. Die Aktie ist vorbörslich auf der Gewinnerseite. Bei Apple haben wir negative Kommentare. Das Brokerhaus Jefferies stuft die Aktie von Halten auf Verkaufen ab. Und zwar hat man Umfragen getätigt, quasi in der Lieferkette von Apple, und kommt also zu dem Ergebnis, dass ein rein aus Glas produziertes iPhone anscheinend gestrichen sei. Das sei storniert worden. Jetzt muss man gleich dazu sagen, dass das letztendlich gesehen auch nie wirklich offiziell angepeilt wurde. Das war eine Spekulation im Markt. Das werde jetzt eben, wie gesagt, nicht bestätigt. So Jefferies, die Aktie ist vorbörslich leicht auf der Gewinnerseite. Rocket Lab wird heute auch mit im Fokus stehen. Wir haben vorbörslich eine SpaceX wieder im Plus. Rocket Lab wird heute Abend Zahlen melden für das zweite Quartal. Das bringt mich dann auch ein Stück weit zum Wochenausblick. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Hims & Her. Das ist jetzt nicht besonders wichtig für die breite Marktstimmung. Wir haben Rocket Lab für Unternehmen im Raumfahrtbereich. Nicht ganz unwichtig heute Abend. Die Simon Property Group, großer Immobilienkonzern, auch hier mit Zahlen heute Abend. Und ansonsten werden die Verbraucherpreise am Mittwoch im Fokus stehen. Wie immer werden diese Daten vorbekannt vor der Eröffnung der Wall Street gemeldet um 14.30 Uhr eurer Zeit. Und man geht davon aus, dass die Kernrate und die Gesamtrate, dass beides im Vergleich zum Vormonat abgekühlt ist. Am Donnerstagmorgen dann die Erzeugerpreise, auch eine Stunde vor dem Opening der Wall Street, und ebenfalls wichtig dann die Einzelhandelsumsätze für den Juli, die am Freitag gemeldet werden. Hier nochmal ein Blick auf die Quartalszahlen insgesamt im Wochenverlauf. Wir haben also am Dienstagabend CoreWeave, Lumentum und Supermicro im Fokus. Dienstagabend wird also für den AI-Trade nicht ganz unwichtig sein, und Kava wird Ergebnisse melden. Kava, da wird der ein oder andere zittern, denn nachdem Sweet Green so schlechte Zahlen und Aussichten gemeldet hat, wegen dieser bakteriellen Problematik bei Salat hier in den Vereinigten Staaten. Und naja, Sweet Green verkauft eben Salat, die man sich da zusammenstellen kann. Sehen wir auch bei Kava, also abkühlende Nachfrage. Da wird im Vorfeld der Ergebnisse wahrscheinlich Zurückhaltung dominieren. Am Mittwoch haben wir dann die Ergebnisse von Tencent, die quasi in der Nacht vom Mittwoch gemeldet werden. Mittwochabend dann Cerebra Systems und Cisco. Cisco natürlich besonders wichtig. Wir haben dann am Donnerstagabend Applied Materials. Und bei Applied Materials ist die Stimmung im Vorfeld positiv. Da wird vor allem die Frage sein, ob die Aktie dann tatsächlich auch auf positive Nachrichten auch positiv reagieren wird. Wir hatten ja so manches Quartalsergebnis letzte Woche bei AMD. Das waren keine schlechten Zahlen, aber man hat mit noch mehr gerechnet. Und prompt ging es dann da letztendlich gesehen bergab. Die Volatilität bei den einzelnen Tech-Werten nach Ergebnissen ist immer noch brutal. In die ein wie auch in die andere Richtung. Man muss also wirklich aufpassen, wie man diese Werte spielt am Tag der Ergebnisse aufgrund der hohen Volatilität. Das kann gut gehen, das kann bei einer hohen Gewichtung aber auch sehr schnell ins Gegenteil kippen und Verluste verursachen. Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche. Bis morgen und ciao.
Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.